des deux extraits que vous avez, que Olga Grzesnowa elle-même a choisi de lire, sont deux extraits de la troisième partie du roman.
Ich wartete am Ben-Gurion-Flughafen unter bunten Luftballons, die an der Decke klebten. Ich las die Anzeigetafel, aß ein Sandwich, beobachtete Menschen, die sich ratlos umsahen, Soldaten, russische Großmütter, orthodoxe Juden und arabische Großfamilien. An der Schleuse zur Ankunftshalle war eine Mezuse angebracht. Viele der Ankommenden küssten sie, indem sie die Fingerspitzen ihrer rechten Hand an die Mezuse führten und dann zum Mund. In den meisten Gesichtern waren Freude und große Erwartungen zu lesen. Immer wieder liefen zwei Menschen aufeinander zu, umarmten sich, ließen voneinander ab, musterten das Gesicht des anderen, als versuchten sie, die verlorene Zeit wettzumachen. Neben mir fiel ein Ultraorthodoxer im schwarzen Anzug und mit einem breitkrempigen Hut auf die Knie und küsste den Boden. Eine junge Frau, die einen kleinen Jungen im Arm hielt, wurde von einem älteren Mann abgeholt. Der Junge schrie und trat um sich, als diese ihn berühren wollte. Eine ältere Frau redete energisch auf ihren Enkel ein. In der Flughafenhalle vermischten sich die Sprachmelodien zu einem Klangteppich. Russisch, Hebräisch, Englisch, Italienisch und Arabisch. Über die Lautsprecher mahnte eine tiefe Frauenstimme immer wieder, das Gepäck nicht aus den Augen zu lassen und fügte hinzu, "It's prohibited to carry weapons in all the terminal halls." Mein Computer war vor einer Viertelstunde erschossen worden und ich wartete nun auf die Bestätigungsformulare, die mich dazu berechtigen würden, einen Antrag auf eine Kompensationszahlung seitens des Staates Israel zu stellen. Es hatte mit der Passkontrolle angefangen. Ich wurde nach meinem Namen gefragt. Maria Kogan. Ausgerechnet Maria? Ich zuckte mir den Schultern und sagte, der Name hatte meiner Mutter gefallen. Mascha. Was für eine Mascha? Mein Kosename. Er machte ein Vermerk in eines seiner Formulare und studierte eingehend mein Arbeitsvisum, weshalb ich gekommen sei, um zu trauern. Ein weiterer Vermerk. Wie lange wollen Sie bleiben? So lange wie möglich. Ist das wirklich Ihr Computer? Er betrachtete missmutig die Aufkleber mit den arabischen Schriftzeichen auf meiner Tastatur. Ja. Sie interessieren sich wohl für unsere Nachbarn. Darf ich mit Ihrem Computer einen kleinen Test machen? Sagte er grinsend und ging mit meinem Computer fort. Die Lage war ernst, denn nun musste auch mein Koffer durchsucht werden. Das übernahmen zwei junge Soldaten, die beide nicht älter als 20 sein konnten. Sie trugen durchsichtige Plastikhandschuhe und machten Scherze, um die Situation aufzulockern. Das Mädchen durchwühlte meine Sachen und versuchte respektvoll, nicht genau hinzuschauen, weshalb sie vom glatzköpfigen Soldaten immer wieder harsch angefahren wurde. Er stand breitbeinig daneben, schaute genau auf den Inhalt des Koffers und gab Anweisungen. Jedes Kleidungsstück, jeder Schal, jede Unterhose wurden auseinandergefaltet, sämtliche Dosen aufgeschraubt. Selbst meine elektrische Zahnbürste wurde auf Sprengstoff getestet. Dass ich kaum Kleidung, dafür viele Wörterbücher dabei hatte, weckte Misstrauen. Während dieser Untersuchung fand die Befragung statt. Wen kennen Sie in Israel? Bei wem werden Sie wohnen? Für wen werden Sie arbeiten? Worin besteht Ihre Aufgabe? Der Soldat sah mir in die Augen. Weshalb ich nach Israel gekommen bin und weshalb ich nicht schon früher gekommen bin und weshalb nicht für immer. Die Soldatin durchsuchte mit den langen, rot lackierten Nägeln meine Arabisch-Wörterbücher und auch ihr Ton wurde zunehmend aggressiv. Weshalb ich in arabische Länder gereist bin und was ich über den Nahostkonflikt wisse. Sprechen Sie Arabisch? Ja. Weshalb? Ich habe studiert. Sprechen Sie Hebräisch? Nein. Haben Sie einen Freund? Ja, nein. Ich meine nein. Ist er Araber, Ägypter oder Palästinenser? Nein. Was denn dann? Tod. Sie schauten einander irritiert an. Wann ist er verstorben? fragte die junge Frau schüchtern. »Vor kurzem.« »Das tut mir leid«, sagte die Soldatin und zeigte ein kleines Lächeln. »Woran ist der gestorben?« fragte der Soldat. »An einer Lungenembolie.« »Wer Araber? Ägypter oder Palästinenser?« Als ich noch überlegte, ob mir diese Frage eben tatsächlich gestellt wurde, hörten wir die Durchsage. »Do not be alarmed by gunshots, because the Israeli security needs to blow up suspicious passenger luggage.« Mehrere Schüsse folgten. Das Walkie-Talkie des Glatzkopfs klingelte. Er sprach schnell und aufgeregt hinein. Die Soldaten schlossen meinen Koffer. Sie entschuldigten sich für die Untersuchung, sagten, sie sei wegen der Sicherheitssituation nötig gewesen und wünschten mir viel Vergnügen im Heiligen Land. Der Soldat wollte mich überreden, nach Eilat zu fahren. Dort käme er her und kenne jeden Stein. Seine Kollegen unterbrachen ihn und erzählte von kleinen Wasserfällen rund um Jerusalem. Sie schrieb mir die Busverbindungen auf, als ein besorgter Offizier von uns zurannte. Er stellte sich vor, gab mir die Hand und entschuldigte sich ausgesprochen höflich dafür, dass mein Computer soeben gesprengt worden war. Dann führte er mich in einen anderen Raum, wo die Überreste bereits auf einen Tisch aufgebaut waren. Mein Computer war allerdings nicht wirklich in die Luft gesprengt worden. Das weiße Gehäuse war von 3 Einschusslöchern zerstört. Der Offizier kaute Kaugummi. »Wieso haben Sie meinen Computer erschossen?«, fragte ich ungläubig. »Wir dachten, es wäre eine Bombe. Das ist ein normales Vorgehen bei einem vermuteten terroristischen Anschlag.« Er sprach langsam wie zu einem Kind, dem das Offensichtliche erklärt werden muss. »Wie soll ich nun arbeiten?« »Der Staat Israel wird Ihnen einen anderen Computer zur Verfügung stellen. Wann? Bald.«
Die Ankunft in Israel im gelobten Land, eigentlich schildert, qui donc qui représente l'arrivée en Israël. Et puis nous allons maintenant passer à la lecture du deuxième passage, qui est le travail de Macha en Israël.
Mon travail n'avait rien de fatigant. J'étais employée par une organisation allemande qui se tenait au courant de la situation en Israël et soutenait quelques ONG pacifiques. En anglais hébraïsé, notre mission s'appelait Arab Hugging. Cette organisation, comme des douzaines d'autres d'ailleurs, s'était parfaitement intégrée au conflit. S'il n'y avait plus de guerre, nous nous serions tous retrouvés sans travail, du jour au lendemain, sans plus pouvoir en mettre plein la vue à nos partenaires sexuels potentiels dans les bars de New York, Londres, Paris ou Berlin, en disant que nous vivions dans une zone de guerre. En conséquence, l'équipe était réduite et personne ne travaillait vraiment dur. Au bureau, notre quotidien était rythmé par les activités suivantes. Lire les journaux, répondre aux emails, boire du café, écrire des emails, pause de midi, café, email, journaux en ligne, occupation pour chasser l'ennui pendant le reste de la journée jusqu'à la fermeture du bureau. Quand il m'arrivait de travailler, je traduisais de la correspondance et des contrats où il était question d'injustice sociale et du conflit. Ensuite, je sortais, allais m'asseoir dans mon café préféré de la rue Schenkin et commandais un jus d'orange pressé. Mes collègues de l'Institut déjeunaient ensemble, mais je les évitais et ils finirent par accepter le fait que je ne recherche pas leur compagnie. Au cours des rares repas que j'avais partagés avec eux, ils avaient parlé à voix basse et d'un air entendu des manifestations et des dernières évolutions politiques, tout en mangeant des escalopes de poulet accompagnées de purée. Une traductrice était la dernière chose dont cette organisation avait besoin. Le renouvellement du programme informatique aurait été en vérité beaucoup plus urgent, mais je me gardais bien d'en faire la remarque. On me sollicitait rarement comme interprète, en général lorsqu'il y avait des visiteurs allemands ou pour le chef du bureau, et cela ne me demandait jamais une longue préparation. Mon travail d'interprète me conduisait en Cisjordanie, confortables excursions durant lesquelles on voyait des monceaux d'ordures et des enfants laissés sans surveillance, à qui je devais toujours demander le chemin en arabe, parce que notre chauffeur venait juste d'arriver de Sibérie 2 mois plus tôt, qu'il utilisait un système de navigation en russe, était incapable de lire les panneaux indicateurs en arabe ou en hébreu. Vu derrière les vitres pare-balles d'une Jeep climatisée, la Cisjordanie était une belle région. Elle rappelait un peu la Grèce, avec ses cultures en terrasse, ses champs d'oliviers et ses routes cabossées. Mais on voyait toujours apparaître, à un moment ou à un autre, des points de contrôle perdus dans la campagne, des panneaux en anglais, arabe et hébreu, annonçant des colonies israéliennes qui s'intégraient dans le paysage comme des ovnis. Ces missions ressemblaient à des excursions scientifiques dans un parc d'attractions. En général, on allait à Nazareth. Mes collègues, tous des Israéliens blancs et de gauche, encensaient Nazareth, la qualifiant de « magnifique », un endroit où l'on pouvait bien manger. Mais ces propos n'étaient que de façade, politiquement correct et destiné à maintenir le moral au beau fixe. Nazareth était un véritable trou. Une petite ville avec des tas de problèmes, un marché fait d'échoppes alignées et une gigantesque église dont la valeur artistique était exclusivement spirituelle. De temps en temps, j'accompagnais des délégués allemands à Jérusalem pour leur réunion, à une séance de la Knesset ou dans un hall d'hôtel. Je chuchotais à leur oreille ce que leurs collègues venaient de dire, en anglais, sur le temps qu'il faisait, et dans la foulée, je murmurais aux délégués une possible réponse en anglais. Par exemple, un compliment sur la climatisation. Mes délégués acceptaient presque toujours mes propositions et s'exprimaient avec un accent à couper au couteau. Mais au moins, ça faisait authentique. Leur voix et leur mimique me poursuivaient souvent toute la journée. J'étais sûre que Windmühle avait voulu se venger en me trouvant ce travail. Mais je n'en étais pas moins satisfaite pour l'instant.